Meine Damen und Herren, ich gebe euch den Knud Janke. Er ist Astrophysiker, interessiert sich in Galaxien, schwarzen Löcher sowie Urbanismus und muskelgetriebene Fahrzeuge. Und er würde uns erzählen über Euclid, das neue Weltraumteleskop. Bitte, Knud.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass die Organisatoren mir hier die Möglichkeit gegeben haben, über Euclid was zu sagen. Wir sind alle noch sehr aufgeregt, denn es ist sehr frisch, das Ganze. Und für mich schließt sich auch irgendwie ein Kreis, weil irgendwie vor 40 Jahren, ich bin aus Hamburg, war im Planetarium Hamburg so mein erster Kontakt mit Astronomie und schwarzen Löchern. Und darüber forsche ich jetzt. Und keine 500 Meter von hier auf der anderen Seite von Planeten und Blumen habe ich vor 30 Jahren Physik studiert. Alles in der Nähe und am Bürgerhaus Eidelstedt bin ich während meines Schulweges vorbeigekommen für die älteren Generationen des Kongresses. Es geht um Euclid, das neue Weltraumteleskop der ESA, eine Kosmologiemission, die jetzt im Weltall ist. Und ich bin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und spreche hier für das Konsortium unter anderem, was die Instrumente gebaut hat und die wissenschaftliche Auswertung macht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, hier 3D-Modelle zu bauen, wie man sieht. So. Drei Dinge, ich sagte Kosmologie, ich muss einführen, warum interessiert uns das, was machen wir da oben eigentlich, was hat es mit dunkler Materie, dunkler Energie auf sich, wie kann man Dinge sehen, die dunkel sind, wie machen wir das? Deswegen Einführung in Euclid, was machen wir, warum, wie sieht das Teleskop aus, was sind da für Instrumente, was nutzen wir für Diagnostiken und am Ende gibt es schöne Bilder und versprochen Links, wo man sich stundenlang mit rein- und rauszoomen in diesen schönen Bildern verlieren kann. Also, ihr werdet sehen. So, dunkle Materie, dunkle Energie. Das Universum auf einer Folie. Alles in einem, 13,8 Milliarden Jahre seit dem Urknall. X-Achse ist die Zeit, die Y-Achse soll so die Größe angeben, die Skalen im Universum, die am Anfang alles war kompakt, sehr, sehr kompakt und heiß war. Das nannten wir dann Urknall. Seitdem expandiert alles. Wir hatten eine Phase, wo das Ganze sehr, sehr schnell ging, innerhalb von Sekundenbruchteilen sehr groß geworden. Mit dem Ausdehnen kommt das Abkühlen, Temperaturen sanken und so weiter. Irgendwann war es kalt genug, dass sich Wasserstoffkerne und Elektronen verbinden konnten. Und ab dem Moment war das Universum durchsichtig für Licht. Das bedeutete, dass wir diese Zeit tatsächlich als erstes noch sehen können. Und das ist, was viele vielleicht schon mal gehört haben, die Mikrowellen 2,7 Kelvin Hintergrundstrahlung ist. Und dann kam Zeit und Sterne bildeten sich und Galaxien bildeten sich und Planeten und wir und am Ende sind wir jetzt 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall und wenn wir jetzt zurückblicken, können wir zum Beispiel diagnostizieren, wie das war damals, unter anderem als einen Punkt, wie das war mit dieser Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und das ist, was Planck, eine ESA-Mission und andere vorher gemacht haben und daraus können wir sehr interessante Sachen lernen, nämlich die erste von drei wichtigen Dingen. Wir können die Geometrie des Universums angucken. Geometrie in drei Dimensionen ist immer ein bisschen schwierig, es geht um Krümmung von Raum und im Prinzip ist es so, wenn wir relativ viel Masse im Universum hätten, Massendichte im Universum hätten, dann wäre es, wenn man es zweidimensional angucken würde, wäre es wie so ein Ball gekrümmt, positive Krümmung. Wenn es wenig Masse wäre, sehr wenig, dann wäre es so sattelförmig gekrümmt oder bei einer ganz bestimmten Energiedichte im Universum haben wir gar keine Krümmung, da wäre es flach. Ja, und Planck guckte und Planck maß und wir haben tatsächlich keine Krümmung. Und das bedeutet, dass wir daraus wieder zurückschließen können, eine spezielle Sache. Wir können nämlich daraus die Energiedichte bestimmen, die im Universum aktuell herrschen muss. Wir haben diese kritische Masse, die genau dieses flache Universum bestimmt. Das heißt, wir wissen aktuell die Gesamtenergiedichte im Universum. Und das ist schon mal relativ viel zu wissen. So, wer das genau angeguckt hat, am Ende Richtung Jetztzeit, da haben wir oben den Rand, der die Größe angeben soll, der ist gar nicht so gerade, sondern der ist nach oben gekrümmt oder unten ist er nach unten gekrümmt. Was bedeutet das? Eigentlich sollten wir erwarten, wenn wir Masse im Universum haben, Masse, Schwerkraft, Schwerkraft zieht nur an, da gibt es nur eine Richtung, das heißt Schwerkraft bremst ab. So, das heißt, wenn irgendwas auseinanderfliegt und da ist Schwerkraft, dann sollte das langsamer werden, wird aber nicht. Das ist 20 Jahre alt, diese Erkenntnis, nicht mehr. Wir haben etwas, was so aussieht, als ob das Universum beschleunigt auseinanderfliegt, beschleunigt expandiert. Und das ist interessant, denn wir kennen nur Materie und wenn da irgendwas ist, was auseinanderdrückt, dann muss das irgendwas sein, was zusätzlich noch so eine Art Druck erzeugt. Und das ist nicht, was Gravitation macht. Das heißt, wir haben da einen Beitrag von Materie, von Energie, der eine beschleunigte Expansion macht. Das heißt, wir haben da irgendwas, was Energie ist und Druck macht und wir wissen nicht, was es ist. Wir nennen es mal dunkle Energie. Schon mal benannt, sehr gut. Dritter Teil. Wenn wir eine Galaxie nehmen und uns angucken, wie die rotiert, Spiralgalaxien drehen sich, unsere Milchstraße auch, und wir dann im Prinzip als Abstand vom Zentrum nach außen gucken, wie die Rotationsgeschwindigkeiten sind, dann sagt uns Gravitationsgesetz und Keplersche Gesetze und so, sagen uns, wenn wir die Geschwindigkeit kennen, wissen wir, wie viel Masse innerhalb ist. Und dann können wir ausrechnen, wir nehmen, was weiß ich, Andromeda-Galaxie und rechnen um, was wir an Licht haben, rechnen wir in Masse um, weil wir wissen, was da an Sternen und so weiter dahinter ist. Ja, und dann gucken wir, was da an Masse ist und dann rechnen wir, was wir aus den Geschwindigkeiten an Masse finden und das passt nicht zusammen. Und zwar gar nicht. So im Inneren okay, aber je weiter man nach außen geht, da fehlt Materie, da fehlt Masse. Und die leuchtet nicht. Was machen wir? Wir geben ihm einen Namen, da ist Masse, die leuchtet nicht, dunkle Materie. So, und das ist okay und wir können jetzt auch rechnen, wir haben da Informationen, wir können unter anderem sagen, wie viel sollte hier im Saal sein. So, und da gibt es Vorhersagen, ja, dunkle Materie, wir sollten ungefähr 5 Femtogramm, 10 hoch minus 5 mal 10 hoch minus 15 Gramm dunkle Materie zu jedem Zeitpunkt hier im Saal haben. Was immer das auch ist, irgendwelche Teilchen, die hier durchfliegen, ist nicht viel. Dunkle Energie, 10 hoch minus 18 Gramm. Und das ist natürlich offensichtlich sehr viel mehr, als wir an normaler Materie haben. Und das zeigt uns eine Sache, nämlich wir sind hier nicht an einem durchschnittlichen Ort im Universum, sondern an einem sehr besonderen, in einem Saal, auf einem Planeten, in einem Sonnensystem, in einer Galaxie und so weiter und so weiter. Das ist nicht der Durchschnitt des Universums. Und wenn man sich dann mal genau anguckt, was wir an Gesamtenergiedichte im Universum aus der kosmischen Hintergrundstrahlung wissen, und was so normale Materie sein sollte, dann sind es im Mittel im Universum nur 5%. Das heißt, alles, was wir um uns sehen, alles, was man im Himmel sieht, als Amateurastronom oder als professioneller Astronom mit den besten Teleskopen, sind 5% der Gesamtmaterie. 5-mal so viel ist dunkle Materie und der Rest dunkle Energie. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, wissen wir nicht, was dunkle Materie ist, wir wissen nicht, was dunkle Energie ist und das zusammen macht 95% der Energiedichte im Universum. Und das ist, sagen wir mal, unbefriedigend. So. Wir wissen, was es nicht ist, aber wir haben im Prinzip sehr viele Theorien, was für Teilchen das sein können. Die BeschleunigerphysikerInnen haben geguckt in ihren Beschleunigern, haben bisher nicht gefunden, irgendein Teilchen, was dunkle Materie sein könnte. Dunkle Energie gibt sehr viele Theorien, was es an Feldern sein könnte, wie das mit der inflationären Expansion im frühen Universum zusammenhängen könnte. Aber letztendlich können wir dazwischen noch nicht entscheiden. Wir können im Prinzip keine großen Mengen an Theorien ausschließen. Und viel wurde von der Erde gemacht. Alles, was wir durch unsere Atmosphäre an Tests haben machen können, läuft im Prinzip. Und das reicht nicht. Und deswegen ist irgendwie klar, es musste in den Weltraum gehen. Und ich hoffe, es wird gleich klar, warum das helfen könnte. So, deswegen wurde gesagt, okay, wir brauchen eine spezielle Kosmologiemission, die Diagnostiken, die ich gleich erkläre, macht, damit wir diese dunklen Teil des Universums irgendwie einschränken können. So, was ist das? Euclid ist eine Mission der Europäischen Weltraumbehörde im Programm Cosmic Vision 2015 bis 2025. Das ist ein Rahmenprogramm, eine Mittel-M-Klasse-Mission, das heißt Kosten um die 1 Milliarde Euro. Ich glaube, gesamt sind wir jetzt bei 1,4. Mittelgroß. So, Ziel, wir wollen dunkle Energie einschränken, wir wollen dunkle Materie kartieren über den ganzen Raum, wir wollen generell was und mehr wissen über unser Gravitationsgesetz, ob das vielleicht modifiziert werden muss, etc. Also alles, was im Bereich Schwerkraft, Masse, Energie unterwegs ist. So, und wir haben zwei Methoden, die wir nutzen. Das eine nennt sich schwacher Gravitationslinseneffekt. Wir kartieren damit die Materie, die Massestrukturen im Universum. Und das andere sind die sogenannten, rollt von der Zunge, baryonakustische Oszillationen. Damit können wir die Wachstumsgeschichte des Universums, die Ausdehnungsgeschichte des Universums kartieren. So, erkläre ich kurz. Gravitationslinseneffekt haben vielleicht Leute schon mal gehört. Wenn nicht, Linsen brechen Licht, das heißt, wenn ich eine bestimmt geformte Linse nehme, dann wird Licht irgendwie abgelenkt und in dieser Form, dieser Linse, da, wenn ich da mit dem Laser drauf scheine, dann kriege ich nicht ein Bild raus, was irgendwie verzerrt ist, sondern in diesem Fall kriege ich zwei Bilder raus. So, das heißt, ich bekomme zwei Bilder des einfallenden Strahls. Und im Prinzip geht sowas auch mit Schwerkraft. Wenn ich nämlich Schwerkraft habe, Masse laut Einstein krümmt den Raum. Das heißt, Licht geht zwar immer auf geraden Linien überall hin, aber wenn der Raum gekrümmt ist, dann geht Licht entsprechend des Raumes auch mal um die Ecke. Und das passiert, wenn ich eine Quelle, zum Beispiel eine Galaxie in der Entfernung habe und zwischen der Galaxie und mir als Beobachter ist eine große Massenansammlung, dann kann es sein, dass ein Lichtstrahl auf der einen Seite vorbeiläuft, einer auf der anderen vorbeiläuft. Und für mich sieht das dann so aus, dass ich zwei Bilder habe, nämlich eins auf der linken Seite, eins auf der rechten Seite. So, das ist Gravitationslinseneffekt, der starke Gravitationslinseneffekt, und den sieht man in der Natur. Natur heißt, man nehme sich ein Weltraumteleskop, wie hier zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, und alles, was man hier sieht, was sehr hell ist, bis auf diesen Stern mit dem Kreuz links unten, alles, was man sieht, sind Galaxien. Das ist ein sehr massereicher Galaxienhaufen, und ich versuche mal hier mit der Maus, die man hoffentlich sieht, also diese großen hellen Dinge sind Galaxien, dieses Galaxienhaufens. Und jetzt sieht man diese komischen, elongierten, langgezogenen Strukturen hier drin. Und in der Tat, diese Galaxie und die hier hinten, das ist alles die gleiche. Das heißt, wir haben mehrere Bilder derselben Galaxie. Bilder werden in die Länge gezogen, und wenn die Wege richtig sind, dann bekommen wir tatsächlich diese Bögen. Das ist der starke Gravitationslinseneffekt, der ist seit langer, langer Zeit bekannt. Das ist eine direkte Folge von Gravitation letztendlich. Wir benutzen die sogenannte schwache Version davon. Das heißt, wir benutzen nicht als Hauptdiagnostik, dass wir mehrere Bilder kriegen, sondern wir nutzen das einfach Licht, wenn es durch den Raum läuft, kommt an Massen vorbei und wird immer ganz leicht abgelenkt. Und wenn die Massenansammlung größer ist, dann kann es sein, dass wir das tatsächlich sehen, wenn wir ganz viele Galaxien aus dem Hintergrund anschauen und deren Bilder angucken. Dann passiert nämlich das, was wir auf der rechten Seite hier haben, dass sie alle elongiert sind, systematisch, und dass sie sich so anschmiegen um irgendwelche Bereiche. Weiße Striche sollen so die Hauptachsen von elliptischen Galaxien sein oder langgezogenen Galaxien sein. Und das heißt, wenn wir das machen, können wir sehen, okay, da ist irgendwo eine Massenansammlung. Und wenn wir das so als Funktion von der Entfernung machen, wenn wir uns verschiedene Galaxien, die sehr, sehr weit entfernt sind und nicht so weit und so weiter, an dem so verschiedene Gruppen nehmen, dann können wir daraus eine dreidimensionale Karte machen. Und das heißt, wir bekommen tatsächlich die dreidimensionale Karte der Massenansammlung im Universum, und da leuchtende Masse und dunkle Materie das Licht gleich ablenken, die dunkle Materie dominiert, bekommen wir tatsächlich eine dreidimensionale Struktur, eine dreidimensionale Verteilung von Materie im Universum. Weit, bis zu großen Zeiten zurück. Zweite Sache, baryonakustische Oszillationen. Ich habe die Mikrowellenstrahlung schon angesprochen. Die stammt aus einer Zeit ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall. Das ist nicht viel, das ist sehr, sehr weit zurück. Und was wir da sehen an Strahlung, wir sehen leichte Unterschiede in der Temperatur, die sind hervorgerufen durch ganz leichte Unterschiede in der Dichte der Materie, die dort war. So, Unterschiede in Dichte, Schwerkraft, was passiert, wenn ich irgendwo einen Bereich von Überdichte habe? Da geht mehr Materie hin, wo ich Unterdichte habe, da geht mehr Materie weg. Und das heißt, wenn wir warten und sich Strukturen entwickeln lassen, Galaxienstrukturen und so weiter, dann bekommen wir später, dort wo Überdichten waren, sehr große Überdichten. Und in großen Überdichten entstehen die Galaxien hauptsächlich. Und in den Knoten von diesen ganzen Filamenten, die wir dann im Universum bekommen, entstehen Galaxienhaufen und so weiter. Das heißt, wir haben sowohl Informationen aus dieser ganz frühen Zeit als auch später, die alles, was mit Gravitation und Strukturen zusammenhängen haben. Und jetzt ist eine Sache interessant. Es gibt eine spezielle Länge, die ausgezeichnet ist in dieser Mikrowellenhintergrundstrahlung. Das hat was mit dem Horizont und wie weit welche Wellenlänge Schallwellen zu dem Zeitpunkt haben können. Und dieser Maßstab ist sozusagen eingefroren in diese Dichteunterschiede damals. Auf der linken Seite in der Mikrowellenhintergrundstrahlung. Und dieser Maßstab wird später zu einem Maßstab an Überdichten von Galaxien. Das heißt, dieser Maßstab bleibt, weil sich die Überdichten nicht großartig in der Länge verändern. Und das heißt, wenn man diesen Maßstab als Funktion der Zeit anschaut, dann wird man Folgendes sehen. Wenn wir eine Galaxie nehmen und immer messen, wie viele Galaxien habe ich im Abstand von einem Lichtjahr, 100 Lichtjahren, 1000, 10.000 und so weiter, dann werde ich, wenn ich in der Milchstraße bin, erstmal relativ viele oder große Galaxiendichte haben. Wir sind in einer lokalen Gruppe, Andromeda, verschiedene kleinere Galaxien und so weiter. Wenn ich weiter rausgehe, nähere ich mich irgendwann so dem Durchschnitt des Universums. So, und das heißt, ich kriege einen Durchschnitt, aber nicht ganz. Da ist eine spezielle ausgeprägte leichte Überdichte. Und das ist dieselbe Überdichte, die wir damals schon kurz nach dem Urknall haben. Und das ist dieser Maßstab. Und dieser Maßstab dehnt sich mit dem Universum aus. Und das große Problem, was wir in der Astronomie haben, dass wir nämlich unsere Objekte immer nicht anfassen können, sondern wir können immer nur Schnappschüsse nehmen und daraus was machen und diagnostizieren. Dieser Maßstab dehnt sich aus mit dem Universum. Den können wir also vor 10 Milliarden Jahren uns messen und vor 9 und vor 8 und vor 7 und so weiter und bekommen dadurch eine Expansionsgeschichte des Universums. Und das ist genau die Frage, welche Kraft macht was? Wenn wir das sehr genau messen, können wir diese Expansionsgeschichte genau nachvollziehen und mit den Theorien für dunkle Energie und was weiß ich, was noch an Energien da sein sollte, Massen da sein sollte, vergleichen, dann können wir Sachen ausschließen. So, das heißt, wir bekommen diese charakteristische Länge, wir machen das als Funktion der Zeit und dann können wir damit diesen Maßstab immer nachvollziehen. So, das heißt, wir müssen im Prinzip Formen von Galaxien vermessen und wir müssen diese Positionen von Galaxien vermessen. So, was machen wir? Wir gucken uns schwachen Gravitationslinseneffekt, wir gucken uns die Form und die Entfernung von 2 Milliarden Galaxien an. Das ist schon nicht ganz wenig. Und wir brauchen für die baryonakustischen Oszillationen brauchen wir die exakte dreidimensionale Position von 35 Millionen Galaxien. So, und das bedeutet, dass wir relativ viel des Himmels durchmustern müssen und relativ weit zurück in der Zeit gehen müssen. Das heißt, wir müssen ein Drittel des Gesamthimmels durchmustern, wir müssen tief gehen, wir brauchen Bilder und wir brauchen Spektren, wir müssen also das Licht in die Wellenlängen auseinanderziehen, um Entfernung messen zu können. Und das ist das, was Euklid machen soll oder machen wird. Ja, also, was haben wir? Wir haben ein Satellitenteleskop. 1,20 Meter Spiegelteleskop, so sah es aus, in einer Testphase. Das heißt, wir haben einen Spiegel, Hauptspiegel, der sammelt Licht auf 1,20 Meter. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was Hubble hat. Wir können also nur ungefähr die Hälfte der Winkelauflösung erreichen, aber das reicht für unsere Zwecke. Und wir haben zwei Instrumente, eins im Nahinfraroten, eins im sichtbaren Licht. Und damit können wir diese beiden Sachen abdecken, das Nahinfrarot in erster Linie für Entfernung und das im sichtbaren Licht als sehr, sehr, sehr genaues Messinstrument für Formen von Galaxien. Was ist anders an diesem Teleskop im Vergleich zu Hubble-Teleskop oder JWST, was gerade gestartet ist? Das Gesichtsfeld. Hubble und JWST können sehr präzise, sehr genau kleine Areale des Himmels abbilden. Und das ist total wichtig für ganz viele Forschungsprojekte. Wenn ich das mal in Vergleich setze zum Mond, das ist die Größe. Also wenn man den Mond abscannen wollte, was man nicht kann, sollte, viel zu hell, viel zu dicht dran, dann bräuchte man relativ viel Zeit. Und wir müssen ein Drittel des Himmels abscannen. Wir könnten theoretisch Hubble oder JWST dafür nutzen. Das würde aber sprichwörtlich 500 Jahre dauern. Und das finanziert einem keiner. Das heißt, was ist anders? Teleskop von Grund auf designt, um große Himmelsbereiche abzubilden und das ist das, was Euklid macht. Das heißt, wir haben eine Fläche, die einfach 2,5 mal Mondfläche abbildet und das heißt, wir können irgendwo hingehen und relativ schnell den gesamten Himmel abdecken. Relativ schnell heißt hier ein paar Jahre, aber nicht ein paar hundert. Und das bedeutet eine ganz andere Architektur und ganz andere Design dieser Optik und so weiter. Kurz die Instrumente, ein Infrarotinstrument, auch wieder ungefähr einen Meter groß, an dem haben wir mitgearbeitet. Was macht das? Steckt schon im Namen, Nahinfrarot, Spektroskopie, das heißt, wir haben einen Kanal, wo wir das Licht in die Wellenlängen zerlegen können für direkte Entfernungsmessungen und wir können aber auch Direktbilder aufnehmen für etwas gröbere Entfernungsmessungen im nahen Infraroten, also etwas röter als das Licht, was wir sehen können. Und dann das andere Instrument ist das, womit wir die exakten und sehr präzisen und sehr stabilen Formen von Galaxien messen können. Und das ist im Prinzip so groß, hat 36 CCDs mit 4000 x 4000 Pixeln. Und wenn jemand sagt, Vollformatkamera, das ist eine Vollformatkamera. Allerdings eine recht teure. Und die Optik dazu ist auch nicht mehr tragbar. Und was WISS machen können muss, sind Formen messen. So, und als Beispiel, was das ist. Also, der Mond ist rund, die Erde ist rund. Ne? So, wissen wir, nicht exakt und nicht exakt gleich. Mond hat eine Exzentrizität, also eine Abweichung von Rundheit von 0,00125, die Erde von 0,00335. Ist der Entstehungsgeschichte geschuldet. Und das muss WISS unterscheiden können. Das heißt, wir müssen so nachweislich und akkurat diesen Unterschied messen können. Aber nicht mit solchen Bildern, sondern eher mit solchen Bildern. Oder mit Bildern, die nur die Hälfte der Pixel haben. So, und das zu machen, genau und präzise und akkurat, das ist die Schwierigkeit. Und das heißt, wir brauchen eine Kamera, die extrem stabil ist und die nur designt ist, um ganz stabil Bilder aufnehmen zu können und kalibriert ist und wo wir genau wissen, was alle instrumentellen Effekte sind und so weiter und so weiter. Und deswegen ist Euklid auch da, wo es ist, in einem stabilen Orbit, thermisch stabil, damit sich bloß nichts verzieht, damit solche Messungen möglich sind. Und Großteil der Komplikationen ist genau für solche Messungen draufgegangen. So, und das heißt, wir haben NISP und WISS, das Goldene oben ist der Meter, ein Infrarotinstrument NISP, und die WISS-Kamera ist in dem schwarzen Kasten links oben. Die hat keinerlei Linsen davor, die hat ein paar Spiegel, die fokussieren und den Bandpass, Wellenlängenbandpass machen. Möglichst wenig dazwischen, möglichst einfach. Ja, und wenn man das Ganze zusammen macht, dann hat man doch wieder etwas, was relativ groß ist. Das ist so die Instrumentebene und oberhalb sitzt das Teleskop. Das heißt, wir haben schon wieder mal nennenswerte Größe und keine CubeSats wie von vorhin von 5 Zentimetern, sondern halt etwas größere Variante. So, wer baut das? Es ist eine ESA-Mission und Euklid ist aber eine Kooperation von der ESA und einem Konsortium aus mittlerweile, ich glaube, 3000 Leuten sogar, 15 Länder, 150 Institutionen, universitär, außeruniversitär, viel Industrie dabei. Und das Konsortium, in dem ich arbeite, das hat im Prinzip die Instrumente designt und entwickelt und finanziert und macht die wissenschaftliche Datenverarbeitung und macht anschließend die wissenschaftliche Auswertung. Und die ESA hat den ganzen Rahmen geboten, dass die Hardware des Teleskops bezahlt und des Satelliten an sich. Kurz zu zeigen, was da so hintersteckt. Also heute Nachmittag gab es so Entwicklungszyklen von 6 Monaten. Also die Vorläuferkonzepte von Euklid stammen aus der Zeit, kurz nachdem entdeckt wurde, dass es sowas wie dunkle Energie geben muss, nämlich um 2000. Und bis 2005, 6, 7 wurden da mehrere Konzepte in Papiere gegossen und dann wurde gesagt, okay, wir haben 2 mögliche Diagnostiken, die versuchen wir mal in einer Mission zu vereinen. Dann gab es das Urkonzept von Euklid 2011, 12 wurde Euklid dann ausgewählt von der ESA als Mission. NASA ist Juniorpartner. Tja, und seitdem bauen wir oder haben gebaut. 6, 7 Jahre Instrumentenentwicklung, Bau. Danach kamen Tests, Lieferung, Ablieferung an die ESA. Die hat es in das Teleskop eingebaut. Noch mehr Tests, viel mehr Tests und so weiter. Ja, und dann kamen wir zu diesem Jahr und das war dann alles relativ schnell. Sagen wir so, vor 2 Jahren hatten wir keine Rakete zum Starten und dann ging es relativ zügig. Ich kann immer noch nicht so ganz fassen, das war vor 10,5 Monaten. Da stand ich mit KollegInnen in Cannes und durfte mir das fertige Monster angucken. Es war groß und das war Februar diesen Jahres. 6 Wochen später war es verpackt, kam auf ein Schiff. 2 Wochen später kam es in Florida an, wurde ausgepackt. Weitere 6 Wochen später wurde es betankt, da war ein Launch-Adapter dran. Ja, und dann hatten wir irgendwie hier am 1. Juli tatsächlich den Start und wir waren alle etwas nervös und aufgeregt. Unser Logo, ne, von der Mission oben auf der Kapsel. Ja, wir sind dann mit einem bekannteren amerikanischen Unternehmen gestartet, was relativ zügig tatsächlich geschafft hat, dass also innerhalb von 9 Monaten Verhandlungen bis zum Start, das war schon interessant. Raketenstarts kennt jetzt jeder und das war unser letztes Bild, was wir von außen hatten. Da wurde Euklid in seine Umlaufbahn Richtung L2 geschickt. Was ist L2? L2 ist der Lagrange-Punkt 2, außerhalb des Monds und der Erde, 1,5 Millionen Kilometer entfernt, also nicht in der direkten Erdumlaufbahn, sondern mit der Erde um die Sonne. Und das ist halt thermisch sehr stabil. Da herrscht immer dasselbe Sonnenlicht. Wir bewegen das Teleskop auch nicht großartig. Und da rotiert es langsam um diesen Punkt. So, da ungefähr. Also Euklid ist tatsächlich da, von der Sonne weg, 1,5 Millionen Kilometer. Ich habe vorhin mal mit dem Kompass geguckt. Ja, da kam es an im August und dann fangen wir an. So, was machen wir? Ich habe gesagt, ein Drittel des Himmels. Wir gucken ein Drittel des Himmels an, 14.000 Quadratgrad, wem das was sagt. Wir gucken eigentlich alles an, außer der Milchstraße. Die Milchstraße ist zu hell, da, wir wollen Galaxien im Hintergrund, da ist zu viel Staub, zu viel Licht. Wir gucken auch nicht die Ekliptik an, das ist die Ebene unseres Sonnensystems, da ist nämlich auch viel Staub und leuchtet im Hintergrund. Und alles, was übrig ist, war im Prinzip von Interesse und da haben wir für uns die besten 14.000 Quadratgrad zusammengesucht. Und das machen wir über 6 Jahre. Und was machen wir da? Wir machen was möglichst Einfaches, damit wir eine möglichst einfache Mission haben, die immer möglichst dasselbe macht und nicht mal mehr Temperatur und mal weniger Temperatur erzeugt und so weiter, weil wir ganz stabil mit dieser WIS-Kamera Bilder machen wollen. Das heißt, wir gehen an einen Punkt, wir machen 4 kleine Bilder, wir gehen zum nächsten Punkt, machen 4 Bilder und so weiter. Alle 70 Minuten nächstes Feld, 6 Jahre lang im Prinzip. Und das ist entsprechend kein Observatorium, wie es Hubble ist, sondern es ist im Prinzip eher ein Experiment, wie es andere sind, weil es relativ unflexibel ist, aber dafür eine Sache extrem gut macht. Jo, wie ging es dann weiter? Wir machen jetzt 6 Jahre Himmelsdurchmusterung. Euclid hat vom Treibstoff her mindestens noch 4 Jahre zusätzliche Zeit. Da werden wir mal sehen, was hinterher noch damit gemacht werden kann. Und dann gibt es bestimmt noch ein paar Jahre Datenauswertung. Das heißt, wir haben hier tatsächlich irgendwas, was über 25, 30 Jahre sich abspielte. So, Daten. Wir bekommen Daten. Sehr schön. 35 Meter Antennen. 1,5 Millionen Kilometer, sagte ich, das ist das Deep Space, die Deep Space Antennen der ESA. 2 Stück, wir bekommen immer nur 4 Stunden am Tag. Und was bedeutet das? Wir bekommen tatsächlich 75 Megabits pro Sekunde von L2. Brauchen wir, weil wir nämlich 100 Gigabytes pro Tag runterlinken. So, und das ist schon nicht ohne, aber innerhalb von 4 Stunden war das schon eine Herausforderung. Die mussten auch die Antennen irgendwie aufbohren und neue Sachen dort einbauen, damit das geht. So. Ich werde nicht viel über die Datenverarbeitung sagen. Wir haben 10 Datenzentren wegen der Datenmengen in Europa, 1 in den USA. Wir haben im Prinzip zu jedem Zeitpunkt nachweisen müssen, dass wir diese Kosmologieziele und diese Genauigkeiten auch erreichen. Deswegen haben wir im Prinzip vor dem Start, mehrere zig Leute haben über 10 Jahre hinweg die Software vorbereitet, von Simulationen, von der Kosmologie bis zu den Pixeln und dann von den Pixelbildern wieder zur Kosmologie. Und entsprechend viel Arbeit ist da reingelaufen. Und ich muss sagen, es läuft bisher ziemlich gut. Das ist schon ziemlich fertig. Und das war bei anderen Missionen nicht so. Ja, und dann sind wir da oben, wie gesagt, vor 10 Monaten noch in Südfrankreich, jetzt schon am Lagrange-Punkt 2. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ein bisschen Bilder für die Öffentlichkeit, um mal die ersten Sachen zeigen zu können. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine kleine interne Ausschreibung. Irgendwelche schönen Objekte, die vielleicht auch nicht typisch sind für die 87. Position, wo wir Galaxien im Hintergrund haben, sondern vielleicht was Großes. Und das heißt, wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Projekte gehabt. 5 davon haben bereits Bilder veröffentlicht jetzt. Und da kommt jeweils ein wissenschaftliches Paper auch raus demnächst. Und die sind seit einem Monat öffentlich. Und ich will die einfach mal zeigen. So, was ich sagen will hier, wir haben so viele Pixel, das ist fast das Gesamtbild eines dieser Felder. Das lohnt sich nicht. Nein, das ist fast, es ist wirklich sehr schwierig. Wir haben eine echte Herausforderung, diese Sachen zu zeigen. Im Print kannst du vergessen, dieses Bild hat nativ 24.000 x 24.000 Pixel. So, das heißt, wir haben dort eine unglaubliche Menge an Details, denn im Prinzip dieses Bild kann man mit relativ vielen Teleskopen so machen. Aber in dem gleichzeitigen Detailreichtum im Hintergrund und der Größe des Feldes ist Euclid einmalig aktuell und hat einmalige Herausforderungen. So, ein paar Blicke da rein. Ich gebe am Schluss einen Link zu ESA Sky, wo man wirklich in der vollen Auflösung reinzoomen kann und hin und her pennen. Und da kann man wirklich alle Details angucken. Plant Zeit ein, macht's nicht hier. Nee, ehrlich. Wenn wir da mal hingehen, Kern dieses Galaxienhaufen, Perseus Galaxienhaufen. Wie gesagt, alles wie vorhin, alles was sehr hell ist, gehört zu diesem Galaxienhaufen. Wenn man sehr genau hinguckt und zählt, man kommt auf ungefähr 1000 Galaxien, die alleine zu diesem Galaxienhaufen gehören. Aber was gleichzeitig der Fall ist, ist, dass man im Hintergrund sehr viele weiter entfernte Galaxien sieht. So, wir haben elliptische Galaxien, alles was hier so rund und diffus ist. Wir haben hier Spiralgalaxien, aber alles was an kleinen Punkten im Hintergrund ist und alles was nicht diese Kreuzer hat, das sind Sterne, das sind Punktquellen im Vordergrund in unserer Milchstraße, aber alles was klein und im Hintergrund ist, sind alles einzelne Galaxien im Hintergrund. So, und wenn wir mal uns einen anderen Bereich angucken hier, der eigentlich relativ leer aussieht, dann kommen wir da auf diese kleinen roten Punkte, okay, alles mit Kreuzen sind Sterne, Vordergrund. Diese roten Punkte sind ein weiterer Galaxienhaufen, der sich viel weiter entfernt hinter diesem Galaxienhaufen befindet. Und dahinter sind wiederum Galaxien. In diesem einen Bild sind 100.000 Galaxien im Hintergrund. Das heißt, aus dieser einen Aufnahme, 70 Minuten insgesamt, bekommen wir 100.000 Galaxien im Hintergrund und das nächste Stunde wieder. Nächste Stunde wieder, nächste Stunde wieder, über 6 Jahre. Das heißt, wir können hier wirklich zeigen, dass wir sehr viel Details haben und auch sehr viel Sachen im Hintergrund. So, und Details, naja, wir können auch von größeren Galaxien auch die Substrukturen auflösen und so weiter. Also da steckt sehr viel drin. Ein zweites Objekt, was wir beobachtet haben, ist diese schöne Spiralgalaxie, die relativ trickreich ist. Die kann man auch als Amateurastronom wohl, AmateurastronomInnen sehen. Sie ist allerdings teilweise durch unsere Milchstraße hindurch, muss man die angucken. Das heißt, da ist relativ viel Staub vor. Wir haben Nahinfrarotlicht. Nahinfrarotlicht wird nicht so viel stark vom Staub absorbiert. Das heißt, wir haben einen sehr klaren Blick darauf. So, und jetzt ist spannend, wieder 100.000 Galaxien im Hintergrund, denn wenn ich mir diesen kleinen Ausschnitt hier nehme, dann kann ich erstens sehen, okay, 5 große helle Sterne, 6, die sind im Vordergrund, unsere Milchstraße. Alles, was ich an kleinen Grissel hier drin habe, sind aufgelöste Sterne in dieser Galaxie. Und dann sehe ich wiederum Galaxien im Hintergrund. Das heißt, wir sehen Galaxien durch eine Galaxie durch, die wir durch unsere Milchstraße sehen. Und wieder im Hintergrund 100.000 Galaxien insgesamt. Also der Detailreichtum ist einfach, ich könnte auch stundenlang durchgehen. Wir hatten eine interne Präsentation, der Mensch, der die Daten bearbeitet hat, der hätte auch 5 Tage reden können und wir hätten alle an seinen Lippen gehangen, aber wir mussten es irgendwie auf 2 Stunden begrenzen. Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße, das ist ein altes Sternentstehungsgebiet, sehr alt, sehr viele Sterne, die gleichzeitig entstanden sind. Das heißt, das ist nicht weit weg vor unserer Haustür. Und dort kann man zum Beispiel sehen, was wir an schöner Auflösung haben. Das meiste, was wir hier sehen, sind tatsächlich einzelne aufgelöste Sterne in diesem Kugelsternhaufen. So, und dieser Kugelsternhaufen besteht aus ungefähr 100.000 Sternen. Und die kann man wiederum alle einzeln auflösen, kann man detailliert vermessen, Helligkeiten vermessen und so weiter. Das heißt, da kann man auch ganz viel Wissenschaft machen, die nichts mit Kosmologie zu tun hat. Was übrigens auch der Großteil der WissenschaftlerInnen bei uns im Konsortium macht. Die wollen gar nicht Kosmologie machen, die wollen es für alle möglichen anderen Sachen nutzen. Das Gute ist, diese ganzen Daten gehen an die Welt, die werden veröffentlicht, da kann jeder Mensch auf der Welt auf die Rohdaten zugreifen, also auf die reduzierten wissenschaftskalibrierten Daten zugreifen nach einer bestimmten Zeit und dann kann jeder damit Wissenschaft machen. Letztes Bild, ganz untypisch, weil wir nämlich nicht die Milchstraße angucken. Pferdekopfnebel, berühmtes Amateurastronom in Motiv. Ist Staub in der Sternentstehungsregion im Orionbereich. Und was wir hier so als Pferdekopf sehen, ist Absorption durch Staub, wo das Hintergrundlicht geschluckt wird. So, und auch hier, dieser ganze Cirrus, dieses Bläuliche, ist Gas und Staub aus dieser Sternentstehungsregion. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man, okay, ganz viel Cirrus und wiederum kann man da durchgucken und sieht im Hintergrund tatsächlich Galaxien im Hintergrund. Und wenn man in die stärkste Region mit der stärksten Staubmenge und der größten Sternentstehung reinguckt, dann kriegt man fast einen dreidimensionalen Eindruck von den Wolken an Staub und Gas, die da sind und von diesem hellen Stern in der Mitte beleuchtet werden. So, also das ist Staub in unserer Milchstraße. Wir können sehr viele Details sehen und wir können sehr viel Fläche auf einen Schlag angucken. So, und das bringt mich zum Ausblick. Was sollten wir erwarten in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren? Also wenn Sie und ihr mal eure Ohren aufhaltet auf den Begriff Euklid, das wird der Standard für solche Art von Daten in den nächsten 30 Jahren. Es gibt keine andere Mission, die diese Fläche mit der Qualität abbilden wird, was so ein bisschen gruselig ist, weil das no pressure, ne, in der Datenbearbeitung. Aber es geht los. Wir bekommen tatsächlich, wir fangen an jetzt im Februar mit dieser 6 Jahre Himmelsdurchmusterung. Im Februar werden noch ein paar, ich glaube 10 zusätzliche solche Poster und Desktop-Hintergrundmotive veröffentlicht. Dazu gibt es dann auch erste wissenschaftliche Artikel. Im März 25 gibt es den ersten kleinen Mini-Daten-Release an die Welt, 50 Quadratgrad. Wem das nicht sagt, das ist ganz wenig für uns, aber es ist ungefähr das, was Hubble in der gesamten 30-jährigen Zeit so an Fläche abgebildet hat. Ein Jahr später, Anfang 26, gibt es 50 mal so viel, 2.500 Quadratgrad und dann geht es so im 2-Jahres-Rhythmus weiter, bis wir die 14.000 haben. Und ab nächstem Jahr fließen so die ganzen sonstigen Astronomie-Wissenschaftsergebnisse in die Literatur und ich denke, Kosmologie wird ab 2026 möglich sein. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Das ist unsere Webseite des Konsortiums. Auf der anderen Seite ist die Hauptseite der ESA zum Projekt, in der Mitte ESA Sky. Und es ist garantiert keine Malware hinter diesen QR-Codes. Deswegen könnt ihr das ganz sicher abprüfen.
So, wir haben Zeit für Fragen. Wir haben 4 Mikros im Raum und natürlich überwachen wir den Internet, so Mastodon, IRC, Matrix und so weiter, mit im Wesentlichen kleiner Blick als Euclid, aber monitoren wir ja sowieso. Ich sehe schon die ersten Fragen. Wenn du nicht schon ganz schmal fühlst, dann bitte anfangen.
Hallo Knut, vielen Dank. Eine Frage, die Daten werden ja so chunkweise released über Jahre hinweg, hast du jetzt ja gerade noch erzählt. Was steckt dahinter? Wieso macht ihr das so und wieso nicht so real-time Open Source raushauen?
Also, es gibt das Konzept erstens, um bestimmte Stichpunkte zu haben, bei dem die Daten eine ganz klar definierte Qualität haben. Das heißt, wir haben Rohdaten jetzt. So. Die sind aber noch nicht wirklich wissenschaftstauglich, weil die da, wenn ich eine Helligkeit irgendwo bestimme, eine Helligkeit irgendwo anders bestimme, dann bedeutet das nicht das Gleiche. Speziell für die Kosmologie-Sachen, wir machen im Prinzip einen Datenrelease für die Kosmologie in großen, wo wir sagen können, okay, damit, da können wir auf jeden Fall sagen, alles was an Formen gemessen wird und auch die Datenprodukte, die diese Formen beschreiben und so weiter, können wir gleich mit veröffentlichen und da können wir dazu aufschreiben, was ist die Qualität, wofür kann man das benutzen und was sind sozusagen noch die Schwachpunkte. Diese 50 Quadratgrad vorher sind sozusagen eine Art Teaser, damit die gesamte Community eigentlich ihre Werkzeuge schärfen kann. Intern werden wir das ein bisschen vorher nutzen können und das ist sozusagen der andere Teil der Medaille. Da haben viele Institute viel Ressourcen reingesteckt und das ist sozusagen die Rückzahlung, dass die beteiligten Institute oder beteiligten PartnerInnen ein bisschen Vorsprung bekommen. Wir bekommen ungefähr 12 Monate Vorsprung in der Datenausbeute, was Wissenschaft angeht. Aber wir sind auch nur so und so viele Leute, da wird ganz, ganz viele Projekte werden damit nicht abgefrühstückt sein. Und das ist der Hintergrund. Im Prinzip, wir müssen durch den Survey durchkommen und wollen eine bestimmte Datenqualität aufschreiben können.
Hier vorne, Mikro Nummer 1.
Ja, zunächst einmal danke für die Forschung, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Meine Frage bezieht sich auf die eine Grafik, wo es um beim Cosmic Microwave Background um diese Winkelabstände ja. geht. Und da ist mir aufgefallen, dass bei den geringeren Abständen eine kleinere Standardabweichung ist, dazwischen größer und dann wieder kleiner. Was hat das für einen Hintergrund? Entschuldigung.
Ich schau mal kurz, das ist die Grafik. Jo, zu Fuß geht auch. Komm dem näher, wir kommen dem näher. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Die da, richtig?
Genau, ja.
Du beziehst dich auf die Unsicherheiten der Punkte oder beziehst du dich auf die Linien?
Auf beides eigentlich, weil sie gehen die Linien auch auseinander und da ist jetzt irgendwie nicht dabei, was das ist, die ja. Linien, genau.
Die Linien sind, glaube ich, Modelle der sozusagen, was wir aus diesen Daten ziehen sollten. Das sind Daten vom Sloan Digital Sky Survey vom Boden aus. Und ich glaube, die Modelle entsprechen verschiedenen kosmologischen Annahmen. Die haben aber alle, weil es, glaube ich, um Strukturbildung geht, die haben aber alle im Prinzip zumindest ihren Peak bei derselben, also bis auf das unterste, den Peak bei derselben Entfernung und zeigen zumindest, dass dieser Maßstab immer derselbe sein sollte bei dieser Entfernung. Mehr kann ich darüber leider nicht sagen.
Okay, danke.
Ich bin nämlich tatsächlich kein Kosmologe selber.
Danke.
Also wir haben noch ein paar Minütchen. Funkt uns die Internet ein paar Fragen von Ewigkeit? Ja?
Ja, das Internet hat ein paar Fragen. Zunächst möchte das Internet wissen, wie groß ist der Temperaturunterschied zwischen der Hot- und der Cold-Zeit von Euclid?
Das ist eine gute Frage. Also Euclid ist nicht erheblich weiter weg von der Sonne als die Erde und die Gleichgewichtstemperatur im Ganzen ist, glaube ich, ungefähr Raumtemperatur. Das heißt, wir haben tatsächlich eine warme Elektronik, die ungefähr Raumtemperatur hat, ungefähr 20, 25 Grad. Die ist nicht sonderlich gekühlt. Das ganze Instrument, das ganze Teleskop ist nicht aktiv gekühlt. Insgesamt hat es im Prinzip nur eine Temperatur. Wir haben auf der einen Seite das, was man so golden schimmern sah, das war die, sind im Prinzip ein Schild, Sonnenschild, was einfach Sonne reflektieren soll. Und auf der anderen Seite haben wir sogenannte Radiatoren, die Wärme abstrahlen von den Instrumenten, die gekühlt werden sollen. Aber insgesamt hat das gesamte, hat die gesamte, sagen wir mal, Instrument, der Instrumentbereich hat eine Temperatur und da sind die Temperaturunterschiede wirklich im Bereich von wenigen 10 Millikelvin. Wir haben jetzt tatsächlich eine Situation, wo wir eine Kalibrationsmessung machen wollen. Da hieß es, nee, wenn wir weniger als ein Hundertstel Grad Unterschied haben über die Zeit der Messung, dann geht das nicht. Das heißt, insgesamt hat das Ganze eine sehr stabile, sehr einheitliche Temperatur und nur was jenseits der, der Sonnenreflektoren ist, könnte eventuell eine höhere Temperatur haben, aber da weiß ich leider die Temperaturen nicht.
Also es tut mir schrecklich leid, mein Interesse ist auch zum Himmel gezweckt, aber wir haben keine Zeit mehr für mehr Fragen. Wenn es, und ich sehe, dass es schon viel mehr Fragen gibt, dann natürlich kann man also Tobi nachher treffen. Knut, ganz herzlichen Dank. Können wir nochmal die Hände zusammen...